Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. In Beirut, da gehen die Menschen auf die Straße. Sie sind unzufrieden mit dem Krisenmanagement ihrer Regierung nach dem Explosionsunglück im Hafen. Zum Wiederaufbau wird Unterstützung gebraucht. Ausländische Regierungen wollen diese auch leisten. Auf einer Geberkonferenz wurden Hilfsgelder eingeworben. Die SPD-Spitze denkt über ein Linksbündnis im Bund nach. In Belarus steht die Präsidentschaftswahl kurz vor dem Abschluss und in Afghanistan, da sollen die letzten gefangenen Taliban-Kämpfer freigelassen werden. Im Hintergrund hier im Deutschlandfunk ab 18.40 Uhr, da geht es um das Ende des Osmanischen Reiches. Nach der Druckwelle kommt die Welle an Protest und Gewalt. In der libanesischen Hauptstadt Beirut schaukeln sich die Nachwehen der Explosionskatastrophe hoch. Und das hat viel damit zu tun, dass die Regierung des Libanons keine Anstalten macht, sich wirklich um die Folgen der Explosion zu kümmern. Beispielhaft konnte man das daran erkennen, wie empathisch und herzlich der französische Präsident Macron bei seinem Besuch in den Trümmern aufgenommen wurde. Und mittlerweile hat sich allerdings die Informationsministerin des Landes zu politischer Verantwortung bekannt. Doch vielen scheint das nicht genug. Jürgen Striak mit einem Überblick.
Seit der Explosionskatastrophe vom Dienstag macht es viele Libanesen wütend und fassungslos, dass bislang kein hochrangiger Politiker seinen Rücktritt erklärte. Nun ist die Informationsministerin Manal Abdessamad diesen Schritt gegangen. Weil die schreckliche Katastrophe das Fundament unserer Gesellschaft erschütterte, trete ich von meinem Regierungsamt zurück. Aus Respekt vor den Opfern und als Reaktion auf den Wunsch der Menschen nach einem Wandel. Sie hoffe, dass das Land sich auf dem Weg zu Einheit und Stabilität befindet und die Krise überwindet. Es ist ein Schritt, den viele Libanesen sicher begrüßen, aber mehr als eine Geste ist er in ihren Augen vermutlich nicht. Die Menschen wollen außerdem, dass die Verantwortlichen bestraft werden. Ministerpräsident Hassan Diab hatte dies am Samstag versprochen. Aber vielen Libanesen geht es um noch mehr. Sie wollen, dass das System, das Krisen produziert und Katastrophen nicht verhindert, dass dieses System verändert oder noch besser abgeschafft wird. Der Ministerpräsident kündigte an, dass er am Montag die vorgezogene Neuwahl des Parlaments beantragen wird. Die Aktivistin Nada Ayoub aus Beirut begrüßt diesen Schritt, hat aber auch Bedenken. Sollte auf der Basis des derzeit gültigen Wahlgesetzes gewählt werden, so erklärte sie im Programm des Fernsehsenders Al Jazeera, dann würde man die jetzige Regierung einfach nur legitimieren. Das dürfe nicht geschehen. Nur ein neues Wahlgesetz könne garantieren, dass das Volk rechtmäßig vertreten wird, ohne den derzeit herrschenden Konfessionalismus. Der sogenannte Nationalpakt legt nach einem strengen Proporzsystem fest, dass wichtige politische Ämter im Libanon an Vertreter bestimmter Gesellschaftsgruppen und religiöser Konfessionen vergeben werden. Das hat lange Zeit die Stabilität des Landes gesichert und Kompromisse möglich gemacht. Dieses System führt aber auch dazu, dass die sogenannten Volksvertreter vor allem sich und ihre Unterstützer im Auge haben. Es fördert Korruption, Vetternwirtschaft und Gleichgültigkeit gegenüber den Belangen des ganzen Landes. Der Aktivist Walid Fakhr Eddin glaubt deshalb, dass die vom Ministerpräsidenten vorgeschlagenen Neuwahlen innerhalb des bestehenden Systems sinnlos sind. Was wir jetzt brauchen, ist eine Übergangsregierung, die den Staat neu gestaltet und die dann vorgezogene Wahlen vorbereitet. Wir haben kein Vertrauen in die Politikerbande, die den Libanon jetzt regiert. Neuwahlen sind wichtig, aber unter einer Übergangsregierung, auf die die jetzige Politikerbande keinen Einfluss mehr hat. Allerdings weist nichts darauf hin, dass die derzeit Herrschenden das System, von dem sie profitieren, so einfach aufgeben wollen. Nicht mal vor dem Hintergrund der verheerenden Explosionskatastrophe.
Und mittlerweile hat eine Hilfskonferenz getagt, die Nothilfe für den Libanon bereitstellen will. Die EU hat dabei zugesagt, zusätzliche 30 Millionen Euro bereitzustellen. Bundesaußenminister Maas hatte schon einmal von 10 Millionen Euro gesprochen im Vorfeld der Konferenz. Wie viel Geld insgesamt von diesen 36 Teilnehmerstaaten zugesagt worden ist, steht im Moment noch nicht fest. In etwas über einem Jahr, da wählen wir einen neuen Bundestag. Und in den Parteien, da regt sich so langsam die Wahlkampflust. Bei der SPD ist das gerade zu beobachten. Co-Vorsitzender Walter Borjans jedenfalls sinniert über ein linkes Bündnis mit Grünen und Linken. Das für den Fall, dass die SPD zweitstärkste Kraft hinter der Union werden sollte. Nur welcher Spitzengenosse oder Genossin den Wahlkampf ums Kanzleramt anführen sollte, das ist für die SPD eine ganz knifflige Frage. Der beliebteste SPD-Mann ist Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister. Und der hatte ja gerade erst die Wahl um den SPD-Vorsitz verloren. Die Gemengelage erklärt von Katharina Hamburger.
Ein Bündnis mit der Linkspartei, das will die SPD für nach der kommenden Bundestagswahl nicht mehr ausschließen. Wenn man dies täte, meint der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter Borjans, hätten die Verteidiger des Weiter-so und damit der weitergehenden Spaltung der Gesellschaft schon gewonnen. Das sehen Vizekanzler Olaf Scholz, Fraktionschef Rolf Mützenich sowie Saskia Esken gleichermaßen so, sagte Walter Borjans den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Co-Vorsitzende Esken bestätigte das in einem Interview mit der ARD und verweist auch auf die Bedingungen, die die SPD an ein solches Bündnis hat. Diese wurden schon 2013 auf dem Bundesparteitag der Sozialdemokraten formuliert.
Es müsse ein Koalitionsvertrag zustande kommen, der umsetzbar und der finanzierbar sei. Vor allem bezieht sich der Beschluss aber natürlich auf die Außen- und Europapolitik, die verlässlich sein müsse. Und an diesen Beschluss halten wir uns. Und deswegen ist ein Bündnis mit den Linken auch auf Bundesebene nach unserer Auffassung möglich und denkbar.
So Esken. Auch die Linke hatte schon angekündigt, dass auch sie ein solches Bündnis begrüßen würde. Linken-Chefin Katja Kipping hatte gesagt, um die notwendigen sozialökologischen Veränderungen umzusetzen, sei ihre Partei bereit, in eine Bundesregierung zu gehen. Dazu bräuchte es soziale Mehrheiten links der Union, sprich also mindestens mit der SPD. Die Sozialdemokraten wollen zudem wieder als mindestens zweitstärkste Kraft aus der Bundestagswahl herausgehen und nicht noch eine weitere große Koalition. Das ist zumindest das Ziel. Die SPD will die führende Kraft in einem Regierungsbündnis werden, das den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Mittelpunkt stellt. Die große Koalition mit der Union sei dafür keine Grundlage, sagte Walter Borjans. Allerdings, momentan sind dies alles theoretische Überlegungen, denn die SPD liegt in den Umfragen hinter den Grünen, wenn auch nur wenige Prozentpunkte. Und die wollen, nicht überraschend, ihren Vorsprung auch nicht aufgeben. Die Grünen seien in den letzten Jahren zur führenden progressiven Kraft in Deutschland geworden und daraus folge ihr Anspruch, Führungsverantwortung zu übernehmen, sagte der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner. Stand jetzt würde es auch nicht für ein linkes Bündnis aus SPD und Linkspartei reichen, ebenso wenig für eine Dreierkoalition zusammen mit den Grünen. Letztere werden allerdings immer wieder als möglicher Koalitionspartner der Union genannt und geben sich entsprechend auch eher zurückhaltend, wenn es um Koalitionsüberlegungen geht. Solche Debatten lenken jetzt von der inhaltlichen Auseinandersetzung ab. Die Grünen werden sich da nicht beteiligen, so Bundesgeschäftsführer Kellner. Die Frage, die es nun zunächst für alle Parteien zu beantworten gilt, ist die, mit wem an der Spitze man in den Bundestagswahlkampf ziehen will. Die Sozialdemokraten wollen hierauf bald eine Antwort präsentieren. Ein Name, der immer wieder fällt, ist der des Finanzministers Olaf Scholz. Im Rennen um den Parteivorsitz konnte er sich zusammen mit Clara Geiwitz nicht gegen Esken und Walter Borjans durchsetzen. Nun scheinen seine Chancen aber nicht schlecht zu stehen. Zweifellos, sagte Generalsekretär Lars Klingbeil gestern im Redaktionsnetzwerk Deutschland, führe Scholz das Land als Vizekanzler und Finanzminister gemeinsam mit Angela Merkel erfolgreich durch die Corona-Krise. Wir sind sehr froh, ihn in unseren Reihen zu haben, so Klingbeil wörtlich. Er betonte aber auch, das Vorschlagsrecht liege bei dem Parteivorsitzenden. Auch wenn der Name des Kanzlerkandidaten oder der Kandidatin der SPD noch nicht feststeht, zumindest ist schon klar, die Sozialdemokraten wollen die Ersten sein, die ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin präsentieren. Und das soll schon bald sein. Im Spätsommer werde man entscheiden, wer es denn werden soll, verkündete Generalsekretär Klingbeil. Jetzt ist nur noch die Frage, ob die SPD sich bei ihrer Definition von Spätsommer nach den kalendarischen oder meteorologischen Jahreszeiten richtet.
Die SPD auf der Zielgeraden zum Wahlkampf, Katharina Hamburger. Dazu auch der Kommentar hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Die Zahl der neu mit dem Coronavirus Infizierten wird heute vom Robert-Koch-Institut mit 555 angegeben. Und damit liegt dieser Wert deutlich unter 1.000. Diese Zahl war in den vergangenen drei Tagen überschritten worden. Allerdings sind die Wochenendzahlen mit Vorsicht zu genießen, denn viele Gesundheitsämter übermitteln ihre Wochenenddaten erst zum Anfang der neuen Woche. Seit gestern nun sind Corona-Tests vorgeschrieben, jedenfalls für alle, die aus Risikogebieten zurückkehren nach Deutschland. Dann hat man drei Tage Zeit, den Test zu machen, aber schneller geht es natürlich, ihn direkt bei der Einreise hinter sich zu bringen. So haben zum Beispiel Flughäfen entsprechende Teststationen eingerichtet. Vom Test to go am Frankfurter Flughafen berichtet Heiko Schneider.
Die Ankunftshalle am Terminal 1 am Frankfurter Flughafen. Hier kommen Menschen aus aller Welt an. Türkei, Spanien, USA. Viele Menschen ziehen Koffer auf Rollen hinter sich her. Andere tragen ihre Taschen auf dem Rücken. Die meisten gehen mit schnellen Schritten Richtung Ausgang, zum Auto oder der Bahn. Manche aber schauen ratlos, auf der Suche nach dem Corona-Testzentrum, so wie Philipp Barnett.
Ich komme jetzt gerade aus Los Angeles. Wir wurden darauf hingewiesen, dass da Testpflicht besteht und da gab es einen Flyer, der ausgeteilt wurde.
Die USA zählen, wie viele andere Länder auch, zu den Corona-Risikogebieten. Wer aus so einem Risikogebiet nach Deutschland kommt, muss sich auf das Virus testen lassen, zum Beispiel hier am Flughafen. Dafür gibt es zwei Testzentren. Eines betreibt das Deutsche Rote Kreuz, das andere das private Unternehmen Centogene. Von der Ankunftshalle geht es zwei Stockwerke nach oben. Dort warten Testcenter-Mitarbeiter in roten und weißen T-Shirts. Sie lassen sich Flugtickets zeigen. So werden die Reisenden registriert. Und die stellen sich dann mit Abstand in die Schlange. So wie Joachim Platt. Er kommt gerade aus Istanbul. Auch für ihn ist ein Test Pflicht.
Ich finde es in Ordnung, dass es gemacht wird. Es muss jeder seine Sicherheit haben. Für sich persönlich, aber auch für die anderen Mitmenschen.
Eine Viertelstunde in der Warteschlange und dann geht's los. Joachim Platt wird ins Testzentrum gebracht. In einer der abgetrennten Kabinen macht ein Mitarbeiter einen Rachenabstrich.
Das war's schon? Okay, vielen Dank.
In den vergangenen Tagen konnten sich Reiserückkehrer freiwillig testen lassen. Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes haben das etwa 1800 Menschen am Tag gemacht. Dafür arbeiten hier knapp 30 Mitarbeiter pro Schicht. Von morgens 5:30 bis 23 Uhr abends, erklärt der Leiter des DRK-Testzentrums Benedikt Hart.
Der Aufwand hier ist richtig wichtig und auch notwendig an dieser Stelle. Wir fischen eben diesen Teil heraus, der sich vielleicht schon vor längerer Zeit im Reiseland angesteckt hat, bevor derjenige hier in Deutschland unter Leute geht und möglicherweise andere Leute anstecken kann.
Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich innerhalb von 14 Tagen testen lassen. Das muss nicht hier am Flughafen sein, sondern geht auch zum Beispiel beim Hausarzt. Kontrollen oder Ähnliches gibt es deshalb hier am Flughafen keine. Die Gesundheitsämter sollen aber stichprobenartig kontrollieren, ob sich die Reiserückkehrer tatsächlich testen lassen haben. Wer das nicht macht und erwischt wird, muss bis zu 25.000 Euro Strafe zahlen. Vorher müssen aber die Fluggesellschaften ihre Passagierdaten an die Gesundheitsämter weitergeben. Wie gut das klappt, wird sich zeigen. Die Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten. Die, die sich hier direkt am Flughafen testen lassen, finden das gut.
Ich finde es gut. Ich denke mal, es ist sinnvoll und es hilft. Ich hoffe es zumindest.
Ich finde das sehr vernünftig. Also wir machen das bei der Arbeit ja auch und das macht Sinn.
Und es ist ja innerhalb von 10 Minuten gemacht. Ich finde auch, die Hürden sind entsprechend niedrig, dass das auch jeder machen kann. Es gibt da keine finanzielle Verpflichtungen und da ist jeder individuell auch gefragt, diese Verantwortung zu übernehmen.
Aber der große Ansturm auf die Testzentren ist am Wochenende ausgeblieben. Nach Angaben der Betreiber haben sich nur etwas mehr Menschen testen lassen als in den Tagen zuvor, als die Tests noch freiwillig waren.
Die Reportage vom Frankfurter Flughafen, Heiko Schneider. Erst ja waren nicht genügend Masken vorhanden, wir erinnern uns, gegen das Coronavirus. Dann, als es sie gab, waren etliche unbrauchbar bzw. erfüllten nicht die deutschen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften. Und so warten einige Hersteller und Händler weiterhin auf ihr Geld für die gelieferte Ware. Einigen dauert das mittlerweile zu lange. Sie haben Klage eingereicht. Lothar Lenz aus Berlin.
Das Bundesgesundheitsministerium sieht sich einer Klagewelle von Maskenherstellern gegenüber. Die Firmen kritisieren, dass der Bund gelieferte Schutzmasken nicht oder nur teilweise bezahlt habe. Nach einem Bericht der Welt am Sonntag wurden beim Landgericht Bonn bereits rund 50 Zivilklagen eingereicht. Ende März hatte das Bundesgesundheitsministerium auf dem Weltmarkt insgesamt rund 6 Milliarden Corona-Schutzmasken bestellt. Es geht um die Schutzklassen FFP2 und 3 sowie um spezielle OP-Masken. Rund 400 Millionen Stück konnte der Bund bis heute an die Bundesländer und an die kassenärztlichen Vereinigungen weiterschicken. Diese verteilen die Masken an Krankenhäuser, Pflegeheime und Arztpraxen. Außerdem unterhält der Bund einen eigenen Lagerbestand. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums erläuterte dem ARD-Hauptstadtstudio, die Masken stammten zum überwiegenden Teil aus China und müssten vor dem Einsatz zahlreiche Tests durchlaufen, unter anderem auf ihre Filterwirkung. Wegen festgestellter Qualitätsmängel habe sich die Bezahlung der Masken in Einzelfällen verzögert.
Eine kleine Grippe mehr nicht. Brasiliens Präsident Bolsonaro weigert sich, die Gefährlichkeit des Coronavirus anzuerkennen und verhöhnt damit die Opfer. Er nimmt hin, dass jeden Tag 1.000 Menschen an Covid-19 in seinem Land sterben. Mittlerweile sind es bereits 100.000. Und während in den großen Städten des Landes die Misere nicht so auffällt, weil es genügend Krankenhäuser und medizinische Versorgung gibt, da sieht es auf dem Land ganz anders aus, wie Ivo Marischik berichtet.
Pluto, also Trauer, heißt die Schlagzeile der Zeitung Folha de São Paulo. Und bei Globo aus Rio ist von der größten Tragödie Brasiliens zu lesen. Brasilien hat die Zahl von 100.000 Corona-Toten überschritten. Und die Schuld sind die Medien des Landes ganz eindeutig bei Präsident Jair Bolsonaro, der alle Kontaktsperren, Distanzregeln und andere Maßnahmen von Anfang an abgelehnt hatte oder sie sogar bekämpfte, wenn einzelne Bundesstaaten solche Regeln anordneten. Natalia Pasternak, Gründerin des Instituts für Wissenschaftsfragen und eine der bekanntesten Wissenschaftsjournalistinnen des Landes, wirft der Politik ebenfalls fatale Fehler vor.
A 100.000 mortes que a gente vê registradas hoje, sabendo que provavelmente são...
Wir hätten zumindest einen Teil der 100.000 bestätigten Corona-Toten durch effektive Hygienemaßnahmen und Kontaktsperren vermeiden können. Wobei wir ja wissen, dass wahrscheinlich viel zu wenige gemeldet werden und die Zahl tatsächlich noch höher liegen dürfte. In Brasilien wurden solche Regeln nie umgesetzt, zumindest nie so konsequent, dass sie gewirkt hätten. Wir hatten in Brasilien nur einen halben Lockdown, der die Leute erschöpft hat, der nur zu Angst und Frustration geführt hat, weil wir keine Ergebnisse sehen. Die Kurve der neuen Corona-Fälle steigt inzwischen nicht mehr so steil an wie vor einigen Wochen, aber sie bleibt konstant hoch. In den Metropolen des Landes droht aktuell kein Zusammenbruch der Gesundheitsversorgung mehr. Das Virus grassiert im Interior, also im Hinterland, auch in entlegenen Gegenden des riesigen Landes, fernab von Krankenhäusern, Intensivstationen und Laboren. Wenn alles so bleibt, wenn es normal wird, dass jeden Tag 1.000 Menschen sterben und die Bundesregierung ihre Haltung nicht drastisch ändert, zum Beispiel indem sie einen Krisenstab auf Bundesebene einrichtet, was es nie gab, und eine transparente und wirksame Öffentlichkeitsarbeit betreibt, damit Hygieneregeln umgesetzt werden, dann sehe ich nicht, wie das Szenario sich ändern sollte. Aus diesen 100.000 könnten bald 200.000 werden und noch schlimmer, die Gesellschaft könnte es schon bald normal finden, dass jeden Tag 1.000 Menschen sterben. Präsident Bolsonaro hat die Krankheit immer verharmlost. Demonstrativ traf er sich mit seinen Anhängern, ließ engen Kontakt zu, selbst dann noch, als er selbst erkrankt war. Man könne ohnehin nichts gegen das Virus machen, außer auf die Wirkung des Malaria-Medikaments Hydroxychloroquin zu setzen, auch wenn das aller wissenschaftlichen Evidenz widerspricht. Bolsonaro findet, es sei wichtiger, die Wirtschaft ungehindert weiterlaufen zu lassen, was in Brasilien allerdings auch nicht funktioniert hat. Die ausbleibende Reaktion der Regierung auf die Pandemie kritisiert auch Ärzte ohne Grenzen.
Es gibt eine falta de experiência.
Brasilien hat zu wenig Erfahrung damit, große Katastrophen zu bewältigen. Wir sind nicht darauf vorbereitet und am schwersten wiegt, dass es von Anfang an keine einheitliche Linie in der Gesundheitspolitik gab. Man hätte schon vor der Ankunft des Virus eine kraftvolle und von der Bundesregierung koordinierte Reaktion der Einzelstaaten und der Kommunen vorbereiten müssen. Das ist leider nicht passiert und auch nach Ankunft des Virus haben wir viel Zeit, ohne eine kohärente Politik vertan.
Infelizmente não aconteceu e mesmo depois que a crise começou no país, se perdeu muito,
sagt Sergio Cabral von Ärzte ohne Grenzen. Selbst dort, wo es Beschränkungen gab, sind sie inzwischen meistens wieder aufgehoben. Restaurants, Strände und Einkaufszentren sind in vielen Städten wieder geöffnet und wenn es Regeln zum Tragen von Masken gibt, werden sie oft nicht eingehalten.
Täglich 1.000 Corona-Tote in Brasilien, Ivo Marocic berichtete. In Belarus, da haben die Menschen die Wahl. In der früheren Sowjetrepublik, da endet die Abstimmung über die Präsidentschaft in einer guten halben Stunde. Der amtierende Präsident Lukaschenka ist sich seines Sieges sicher. Er könne schon sagen, wer die Wahl gewinnt. So reagierte er auf eine Reporterfrage. Und er weiß bestimmt, was er sagt. Denn dass ein anderer Kandidat oder vor allem eine Kandidatin ihn besiegen könnte, das hält er für ganz unmöglich. Tilko Gries berichtet.
Der amtierende Präsident Alexander Lukaschenka hat am späten Vormittag in Minsk seine Stimme abgegeben. Im Anschluss versicherte er, angesprochen auf mögliche Demonstrationen der Opposition, nichts wird außer Kontrolle geraten, das garantiere ich Ihnen. Das ist die Hauptaufgabe der derzeitigen Staatsmacht, nicht allein des Präsidenten. Deshalb zweifeln Sie nicht daran. Am Nachmittag gab dann auch die wichtigste Oppositionskandidatin Svetlana Tichanowskaja ihre Stimme ab. Sprechchöre begleiteten sie ins Wahllokal. Sie sagte Journalisten, sie wolle ehrliche Wahlen. Wenn sich in solchen Wahlen herausstelle, dass das Volk für Alexander Lukaschenka stimme, dann wolle sie das akzeptieren. Tichanowskaja soll die Nacht aus Sicherheitsgründen nicht bei sich zu Hause, sondern an einem unbekannten Ort verbracht haben. Ihre Kinder befinden sich bereits im Ausland, ihr Mann sitzt in Untersuchungshaft. Eine ihrer zwei Mitstreiterinnen, Veronika Tsepkala, hat Belarus kurzfristig verlassen. Ihr Mann, dem eine Kandidatur verweigert worden war, hatte sich ebenfalls aus Sicherheitsgründen bereits mit den gemeinsamen Kindern nach Moskau abgesetzt. Dorthin ist seine Frau ihm nun gefolgt. In der russischen Hauptstadt stimmte sie heute in der belarussischen Botschaft ab. Danach erklärte Tsepkala: Die Praxis zeigt ja in unserem Land, dass man nichts vorhersagen kann. Wir haben gesehen, dass in den vergangenen Tagen eine sehr große Zahl von Menschen festgenommen wurde, die unmittelbar in unseren Wahlkampfteams arbeiteten. Die Staatsmacht, Lukaschenka, hat keine Prinzipien. Sie fehlen. Deshalb, niemand weiß, was kommt. Der heutige Wahlsonntag ist der letzte Wahltag. Abgestimmt werden konnte aber schon seit Dienstag. Ausländische, unabhängige Wahlbeobachter sind nicht in Belarus und auch inländische Wahlbeobachter durften diese vorfristige Stimmabgabe nicht begutachten. Das macht Manipulationen leichter. Ich bin Svetlana Faminskaya, stellt sich eine Frau vor, deren Beschreibung möglicher Manipulationen in sozialen Medien geteilt wird. Ich arbeite als Wachfrau in der 204. Schule in Minsk. Meine Aufgabe ist es, die Leute, die in die Schule wollen, zu fragen, weshalb sie gekommen sind. Am 4. August wollten nach meiner Zählung 32 Leute wählen. Im Wahlprotokoll dieses Tages wurden jedoch 131 Leute gezählt. Am 8. August kamen nach meiner Zählung 57 Leute zur Wahl. Im Protokoll steht aber, dass angeblich 252 Leute kamen. Es ist in der Vergangenheit oft vorgekommen, dass für Personen abgestimmt wurde, die gar nicht wählen gingen, manchmal in deren Kenntnis, oft aber ohne ihre Zustimmung. So ergeben sich eine höhere Wahlbeteiligung und gefälschte Ergebnisse. In sozialen Medien häufen sich die Bilder von gepanzerten Fahrzeugen und Sondereinheiten der Polizei, die an Ein- und Ausfallstraßen und auf Plätzen der Hauptstadt Minsk fotografiert wurden. Diese Bilder gelten als Belege für die Vorbereitung des Staatsapparats auf Demonstrationen nach der Wahl. Hinzu kommen Meldungen von heute aus verschiedenen Landesteilen, dass das mobile Internet nicht wie gewohnt funktioniere. Eine Teilabschaltung des Internets wird als wahrscheinlich gehandelt für den Fall, dass der Staatsapparat entscheidet, Demonstrationen niederzuschlagen. Seiten, auf denen Informationen geteilt wurden, sind bereits blockiert. Die Berichterstattung aus Belarus ist schwierig. Das hängt zum einen mit Reisebehinderungen in das Land und wieder heraus zusammen, deren Ursache die Corona-Pandemie ist. Zum anderen wurden etlichen ausländischen Journalisten keine Akkreditierung erteilt. Auch heute wurden Journalisten und inländische Wahlbeobachter festgenommen.
In Afghanistan, da sind die radikal-islamischen Taliban zwar aus der Regierung vertrieben worden, aber der Einfluss der Islamisten ist noch immer groß, wenn auch nicht mehr jeden Tag ein verheerender Anschlag gemeldet wird. Und damit das so bleibt, hat sich die afghanische Regierung zu einer Geste des Vertrauens entschlossen. 400 gefangene Taliban sollen freigelassen werden. Auch die Große Ratsversammlung hat dem nun zugestimmt. Peter Hornung berichtet.
Die Freilassung der 400 Extremisten gilt als letzte Hürde, bevor Friedensgespräche zwischen den radikal-islamischen Taliban und der afghanischen Regierung beginnen können. Eine Woche lang hatten rund 3.400 Vertreter aus Politik und Gesellschaft Afghanistans, unter ihnen 700 Frauen, in einer sogenannten Loya Jirga, einer großen Ratsversammlung, über die schwierige Entscheidung diskutiert. Unter den Kämpfern, die nun aus den Gefängnissen entlassen werden sollen, sind viele, die schwere Terroranschläge verübt haben. Afghanistans Ex-Präsident Hamid Karzai sprach dennoch von einem glücklichen Tag. Man stehe nun kurz vor Friedensgesprächen, so der Chefunterhändler der afghanischen Regierung Abdullah Abdullah. In den vergangenen Monaten waren bereits 5000 Kämpfer freigelassen worden. Im Gegenzug kamen auch 1000 von den Taliban festgehaltene Angehörige der afghanischen Sicherheitskräfte frei. Die Regierung in Kabul steht unter Druck, da die USA den weitgehenden Abzug ihrer Truppen angekündigt haben.
Peter Hornung berichtete, und damit haben wir gleich 18:35 Zeit für den Sport. Im Studio ist Astrid Rawohl.
Ja, eigentlich wären die deutschen Leichtathleten, wie natürlich auch die internationale Konkurrenz, jetzt bei den Olympischen Spielen in Tokio. Aber Sie wissen ja, Corona-bedingt gibt es die Sommerspiele jetzt erst im nächsten Jahr. Und deswegen gibt es an diesem Wochenende in Braunschweig Kleinolympia. Also die deutschen Meisterschaften, die Volker Hirt für uns beobachtet, beziehungsweise der Kollege Jens-Jörg Rieck. Und jetzt ist er live in der Leitung. Weitsprung, Speerwurf, Kugelstoßen, wohin sollen wir denn zuerst uns wenden?
Ja, wahrscheinlich zu Malaika Mihambo. Sie ist ja sowas wie das Postergirl dieser Meisterschaften gewesen. Ist hier mit einem verkürzten Anlauf gestartet. 16 statt 20 Schritte. Und deswegen waren es auch nur 6,71 im Vergleich zu den 7,16 Meter. Das war im letzten Jahr noch Weltjahresbestleistung. Aber trotzdem, es war ihre vierte deutsche Meisterschaft. Einige der großen Namen sind angeklungen. Kugelstoßen beispielsweise. David Storl mit der 9. deutschen Meisterschaft. Also die Seriensieger, die Aushängeschilder, die waren zur Stelle.
Gestern das Erschöpfungsaus von Gesa Felicitas Krause. Wie kommen denn die Sportlerinnen und Sportler heute mit der anhaltenden Hitze zurecht?
Ich fand, dass wir heute einige bessere Leistungen teilweise sogar gesehen haben. Ich habe so ein bisschen Zweifel, ob die Anzeige da drüben stimmt, denn die ist wie festgenagelt auf 36 Grad. Wir haben sogar ein paar Wolken jetzt mittlerweile hier über der Arena von Eintracht Braunschweig. Natürlich das Ganze leer. Wir warten auf die letzten zwei Entscheidungen über die 200 Meter. Da wird es wieder ein Duell geben. Rebecca Hase gegen Lisa-Marie Quaillet. Wahrscheinlich der abschließende Höhepunkt dieses Tages. Aber wir haben gerade einen sehr guten Speerwurfwettbewerb gesehen. Johannes Vetter, der Ex-Weltmeister des Jahres 2017, warf hier 87,36 Meter. Das ist die größte Weite in Europa in diesem Jahr.
Vielen Dank für den Moment an Jens-Jörg Rieck live aus Braunschweig nachher in unserer Sendung Sport am Sonntag. Gleich ab 19.10 Uhr gibt es mehr von ihm zu hören und alles dann auch ausführlicher. Die Formel 1, die feiert Geburtstag an diesem Wochenende und ausgerechnet zum 70. Jubiläum schnappt sich ein Niederländer den Sieg und düpiert Weltmeister Lewis Hamilton und Mercedes. Jens Gideon berichtet.
Der Durchmarsch von Mercedes ist gestoppt. Max Verstappen hat sich bei seinem ersten Saisonsieg als Reifenflüsterer entpuppt. Der Red Bull hatte in der Hitze von Silverstone deutlich weniger Probleme mit dem Reifenmanagement als die bisher so überlegenen Mercedes, die in der Qualifikation ja noch eine knappe Sekunde pro Runde schneller waren als der Rest des Feldes. Die Konsequenz? Beim Geburtstagsrennen der Formel 1 zum 70. Jubiläum reichte es für das Team des Serienweltmeisters nur für die Plätze 2 und 3. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton ist dabei kurz vor Schluss noch an seinem Teamkollegen Valtteri Bottas vorbeigezogen und Zweiter geworden. Der Rest des Feldes war chancenlos gegen die Top 3. Nico Hülkenberg hatte Pech. Auch für seinen Racing Point waren die Reifen schwerer zu handhaben. Ein zusätzlicher Stopp kurz vor Schluss kostete den Ersatzfahrer eine noch bessere Platzierung als Position 7 in der Endabrechnung. Damit war er trotzdem bester Deutscher, denn für Sebastian Vettel lief es einmal mehr gar nicht gut. Nach einem Dreher kurz nach dem Start wurde der viermalige Weltmeister im Ferrari am Ende nur Zwölfter.
Mit einem 4:1 Erfolg über Chelsea und einem beeindruckenden Torjäger Robert Lewandowski hat der FC Bayern München das Viertelfinale der Champions League erreicht und da wartet der FC Barcelona. Philipp Eger berichtet.
Ein Monat Pause und trotzdem die Bayern bei hochsommerlichen Temperaturen sofort wieder im Erfolgsmodus. Das 4:1 gegen Chelsea, ein weiterer Beweis für die spielerische Wucht und gleichzeitige Leichtigkeit beim Team von Trainer Hansi Flick.
Oh, das Spiel war einfach auch wichtig nach der Pause, nach dem Urlaub und dann nach der kurzen Phase des Trainings oder des Mannschaftstrainings, dass wir wieder einfach einen Rhythmus reinbekommen und das war sehr gut.
Einer ragte aus dem Klasse-Kollektiv dann doch mal wieder raus. Robert Lewandowski. Zwei Tore geschossen und die zwei Treffer von Perisic und Tolisso vorbereitet. Absolute Weltklasse. Die Blues, die Mannschaft von Coach Frank Lampard dagegen nur vereinzelt in der Lage, überhaupt mitzuhalten. Und eine weitere Erkenntnis, die eingewechselten Bayern-Spieler wie Süle, Coutinho oder auch Tolisso sofort auf demselben Niveau. Am Freitag kommt's dann in Lissabon zum Viertelfinalknaller gegen den FC Barcelona.
Jakob Schopf und Konrad Scheibner sind mit zwei Titeln die großen Gewinner der deutschen Kanu-Meisterschaften im Einer. Kajak-Weltmeister Schopf siegte heute auf der Regattastrecke auf der Wedau in Duisburg über 500 Meter, nachdem er tags zuvor bereits über die doppelte Distanz gewonnen hatte. Dies gelang auch Scheibner, der zudem den dreimaligen Olympiasieger Sebastian Brendel über 1000 Meter entthronte. Und der frühere Turniersieger Andy Murray rückt auch ohne Wildcard ins Hauptfeld der Tennis US Open vor. Der einstige Weltranglisten-Erste profitiert von der Absage des Australiers Alexei Poborin und muss deswegen die Wildcard nicht in Anspruch nehmen.
Ja, danke schön, Astrid Ravol, für den Sport in den Informationen am Abend heute im Deutschlandfunk. Ich wünsche noch einen schönen Sonntagabend. Ich bin Jochen Fischer. Tschüss.